Leto schätzte die Höhe des Sturms ab und veranschlagte die Zeit seiner Ankunft. Nicht vor dem Morgen, denn er breitete sich aus, als sammle er noch mehr Kraft für das, was er vorhatte. Für die ökologischen Umwandlungsgruppen würde es eine Menge Arbeit geben. Es war beinahe so, als bekämpfe der Planet diese Leute hier draußen mit einer Wut, die mit jedem Meter verlorenen Landes größer wurde. Die ganze Nacht über lenkte Leto den Wurm südwärts und berechnete ständig dessen Kraftreserven durch den direkten Kontakt seiner Füße. Gelegentlich ließ er das Tier nach Westen ausbrechen und gab damit seinem eigenen Drängen nach, das darauf beruhen mochte, dass es sich scheute, die Grenzen seines eigenen Gebiets zu überschreiten. Vielleicht aber fürchtete es sich ebenfalls nur vor dem herannahenden Unwetter. Normalerweise gruben sich die Würmer, um dem Ansturm des Sandes zu entgehen, tief in den Boden ein. Aber diesem hier war die Möglichkeit nicht gegeben. Die Haken, die Letos Hände festhielten, verhinderten, dass er seine Körperringe schloss. Und mit offenen Ringen konnte er nicht abtauchen. Gegen Mitternacht zeigte der Wurm starke Anzeichen von Erschöpfung. Leto löste die Haken etwas und erlaubte ihm, eine langsamere Gangart einzulegen, achtete jedoch strikt auf die Einhaltung des Kurses. Kurz nach Tagesanbruch raste der Sturm heran. Leto sah zunächst nichts als die vor ihm liegenden, sich aneinander schmiegenden Dünen. Dann zwang ihn die erste heranwehende Staubwolke, die Kapuze zu verschließen. Der Wind, der jetzt auf ihn eindrang, trug so viel Staub mit sich, dass die Wüste um ihn herum in einem konturenlosen Grau zerfloss. Sandkörner prallten gegen seine Wangen und erzeugten die Schmerzen tausender Nadelstiche. Sein Mund war plötzlich ausgetrocknet. Er wusste, dass jetzt der Augenblick der Entscheidung gekommen war. Sollte er wirklich das Risiko jener alten Geschichten eingehen? Der Wurm war total erschöpft und würde froh sein, wenn er bewegungslos irgendwo liegen bleiben konnte. Leto brauchte nur die Zeit eines einzigen Herzschlages, um sich zu entscheiden. Er lief über den Rücken des Tieres seinem Schwanzende entgegen und löste die dort platzierten Steuerhaken. Sofort, wenn auch mit unendlicher Langsamkeit, begann der Wurm sich einzugraben. Aber die starke Hitzeentwicklung, der er die ganze Zeit über ausgesetzt worden war, hatte an seinem Ende einen Zyklopenofen erzeugt, der gewisse Gefahren heraufbeschwor. Schon die Kinder der Fremen wurden mit den ersten Geschichten, die man ihnen erzählte, damit vertraut gemacht, wie gefährlich es war, sich dem Schwanz eines hitzeabstrahlenden Sandwurms zu nähern. Würmer waren nichts anderes als Sauerstofffabriken. In ihrer Körperöffnung am Schwanz brannte ein ständiges Feuer, das durch chemische Umwandlungsprozesse ihres Innern erzeugt wurde. Sand peitschte gegen Letos Füße. Er löste die Steuerhaken ganz und brachte sich mit einem gewaltigen Sprung vor dem Fegefeuer der Schwanzöffnung in Sicherheit. Alles hing jetzt davon ab, ob er es schaffte, sich in der hinter ihm aufragenden Dünenwand, die der Gasausstoß des Wurms aufgelockert hatte, zu verkriechen. Das Vielzweckwerkzeug in der linken Hand, wissend, dass der Wurm jetzt zu müde war, um sich noch einmal nach ihm umzudrehen und ihn mit seinem weiß-orangenen Maul zu verschlingen, machte er sich an die Arbeit. Er grub mit der linken und zerrte mit der rechten gleichzeitig das Destillzelt aus dem Überlebenspack. Es musste noch aufgeblasen werden. Das Ganze nahm weniger als eine Minute in Anspruch. Schließlich schob er die Zelthülle in das entstandene Loch, blies es auf und kroch hinein. Bevor er den Einstieg versiegelte, streckte er eine Hand mit dem Vielzweckwerkzeug aus und brachte damit den Überhang der Düne zum Einsturz. Nur wenigen Sandkörnern gelang es, in das Zelt hineinzufallen, bevor Leto es versiegelt hatte. Aber auch jetzt gab es noch Arbeit zu tun, die schnell erledigt werden musste. Kein Sandschnorchel war lang genug, um ihn hier mit Atemluft zu versorgen. Hier handelte es sich um einen wirklich großen Sturm, den selten jemand überlebte. Die Windfracht würde diese Stelle mit Tonnen von Sand bedecken, und er würde es nur seinem Destillzelt und der äußeren, sich verhärtenden Oberfläche zu verdanken haben, wenn er nicht zugrunde ging. Leto legte sich flach auf den Rücken, faltete die Hände über der Brust und versetzte sich in eine Trance, die es seinen Lungen gestattete, lediglich einmal in der Stunde zu atmen. Damit lieferte er sich dem Ungewissen aus. Der Sturm würde vorübergehen. Falls er sein zerbrechliches Versteck verschonte und nicht zermalmte, bestand die Möglichkeit, dass er es wieder verließ. Oder in das Madinat as-Salam einging, den ewigen Frieden. Was immer auch geschehen würde, er wusste, dass er die Fäden zu zerreißen hatte. Einen nach dem anderen, bis am Schluss nur noch der goldene Pfad übrig blieb. Entweder es geschah so, oder er würde nie wieder in das Reich der Erben seines Vaters zurückkehren. Und ebenso wenig würde er je wieder die lebendige Lüge des Desposini, jenes schrecklichen Reiches, erleben, dessen Gesänge seinen Vater nötigten. Nie wieder würde er gezwungen sein, sich still zu verhalten, wenn ein großmäuliger Pfaffe dreist hanebüchenen Unsinn verbreitete. Sein Kreismesser wird die Dämonen beseitigen. Dieser Tatsache voll bewusst wechselte Letos Geist in die zeitlose Sphäre des Dao über.